So, dann wollen wir nochmal für die Predigt vor den Herrn treten und dann hineingehen in den Text. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir vor dich kommen können. Danke dir, dass wir als deine Kinder ohne Vorbehalte kommen können, dass wir uns nicht irgendwie einen Plan zurechtlegen müssen, wie wir angemessen vor dir erscheinen. Aber wir können das gar nicht, können es nicht. Wir alle sind viel zu belastet, um so wie wir sind, vor dich zu kommen. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wir Jesus haben, dass wir in ihm, in seinem Namen vor dich kommen können. Dass wir in seinem Namen bitten dürfen. Und in seinem Namen wollen wir dich auch bitten, dass du uns deine Gnade groß machst, dass wir dein Wort sehen und dass wir es verstehen und dass wir Trost daraus schöpfen können. Wir haben es gesungen, Herr, dass es dein Wort die Macht hat, das Werk des Teufels zu zerschlagen. Und wir wollen dich darum bitten, dass du es tust. Amen. Amen. Matthäus 4, 1 bis 11. Ich lese. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er beantwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt, stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel. Und sie, Engel, kamen herbei und dienten ihm. Es ist anderthalb Jahre ungefähr her, da haben wir uns eigentlich recht ausführlich schon beschäftigt mit diesem Text. Ich weiß gar nicht, wer sich erinnern kann, in welchem Zusammenhang das war. Weiß einer noch? Wir, das heißt innerhalb der Gemeinde, anderthalb Jahre ist gar nicht so lang her, gell? Sehen wir mal, was für Informationsflut wir die ganze Zeit sind. Es wird alles immer zugedeckt, wird immer zugedeckt. Das ist echt Wahnsinn. Der Rainer hat über diesen Text gepredigt, als er hier gewesen ist. Wir haben uns in der Bibelstunde mit diesem Text beschäftigt und an Erntedank vor anderthalb Jahren. Ging es um dieses Thema, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, also relativ ausführlich uns schon mit diesem Text befasst. Warum sollte man das noch einmal tun? Ist das nicht schon überflüssig? Ist das nicht schon, dass wir sagen, okay, es reicht irgendwann, oder? Ich habe zwei Gründe, die ich anführen will. Das erste ist, es ist jetzt halt dran. Ich predige fortlaufend. Der Text, der kommt, der kommt. Und zweitens könnten wir 10-mal über den Text studieren und predigen. Und es würde nicht arm und nicht leer werden. Weil es ist Gottes Wort. Gottes Wort ist unerschöpflich und es ist reich. Und da eure Hände nicht alle hochgegangen sind, ich weiß, es ist für mich schon schon ein Indiz, dass es wieder richtig ist, darüber zu sprechen und zu zeigen, um was es geht. Ich habe sogar den Plan, innerhalb von 2 Schritten mit euch durch den Text zu gehen. Heute und nochmal in einem nächsten Gottesdienst. Zum Ersten möchte ich mit euch ein bisschen näher den Text einfach verstehen und schauen, was ist die Hauptbotschaft in diesem Text. Wir hatten schon letztes Mal von dem, was wir hier lesen, mit der Taufe Christi, worum es eigentlich geht. Ja? Weil das man schnell übersieht. Ja, man kann vieles lernen, aber was ist die eigentliche Botschaft, die Matthäus vermitteln wollte? Matthäus wollte nicht, auch hier wollte er jetzt nicht in erster Linie eine Anleitung für gläubige Menschen schreiben, wie sie den Kampf bestreiten. Es ist ohne Zweifel, wir können einiges davon lernen, aber das war nicht seine Absicht, warum er es ursprünglich geschrieben hat. Deswegen mein Ziel ist heute mit euch wiederum zu entdecken, was war das, was brannte in den Matthäus auf dem Herz? Warum hat er gesagt, wisst ihr, Johannes sagt, wenn wir alles aufschreiben wollten von ihm, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen. Also haben sie eine Auswahl getroffen. Aber warum wählen sie gewisse Dinge aus und andere nicht? Das wollen wir entdecken und schauen, was war diese Botschaft, die ihm auf dem Herzen gelegen ist. Und dann als Zweites will ich das aber dann auch tatsächlich tun, denn wir können von Jesus lernen. Das heißt, wir sind in seiner Nachfolge, wir gehen ihm hinterher. Und wenn es heißt, dass wir schon von den Gläubigen, die vor uns gewesen sind, lernen können, Hebräerbrief 12, 13, 11 auch, wie viel mehr dann von Jesus, oder? Also im Zweiten wollen wir dann sehen, wie gehen wir mit Versuchung um? Gibt es Dinge, die wir hier lernen können? Das ist aber erst das Zweite, okay? Das Wesentliche, die wesentliche Botschaft, was eigentlich beabsichtigt war, das seid ihr heute richtig, dass ihr heute da seid. Das wollen wir im Fokus behalten. Zunächst lasst uns schauen, was hier geschieht, weil ich denke, den Text habt ihr nicht zum ersten Mal gelesen und trotzdem sind ein paar Fragen da, gell? Wollen wir Stück für Stück durchgehen und versuchen, Licht hineinzubringen. Wir haben gesehen, was beim letzten Mal geschehen ist, nämlich Jesus als der zweite Knecht, als der zweite Sohn, wenn man so will, als das zweite Volk, Gottes, das erste aus Ägypten befreit worden ist, dann durch das Wasser hindurchgegangen ist im Roten Meer und in der Wüste für 40 Jahre geprüft worden ist. Das haben wir gesehen. Und wie Christus als zweiter Sohn das erfüllt, ja, und wie er aus Ägypten gerufen wird, das nächste große Ereignis ist in der Taufe, durch das Wasser hindurch und wieder in die Wüste hinein. Versucht zu werden oder um geprüft zu werden, heißt es hier. Und wir haben gesehen, es ist für mich wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, was hier passiert in Vers 13 bis Vers 17, es war großartig und wunderbar, oder? Es war etwas Besonderes, ein Highlight. Ja, Jesus kommt und wird getauft und wunderbare Dinge geschehen. Der Himmel geht auf und der Heilige Geist kommt in sichtbarer Gestalt. Und Jesus, da kommt Stimme vom Himmel. Ja, dies ist mein geliebter Sohn. Das ist Wahnsinn. Eine bessere Premiere kannst du dir nicht vorstellen eigentlich, oder? Ta-da! Jetzt ist er da! Und Wahnsinn. Ich denke, das ist für Jesus als Mensch, wir denken immer wieder so, Jesus ist alles drüber geschwebt. Und das ist so wichtig zu sehen hier, gerade in unserem Abschnitt, dass Jesus 100% Mensch war. 100% Mensch. 100% Sohn Gottes, 100% Gott und 100% Mensch. Das ist für uns schwer zusammenzubringen, mit Recht, aber wir müssen es trotzdem wahrnehmen. Wir müssen es trotzdem wahrnehmen. Und ich denke, für ihn als einen Menschen, wie damals bei dem Auszug, oder? Was war das eine großartige Sache für das Volk? Als sie gemerkt haben, sag, wir gehen übers trockene Land und kommen raus, war das herrlich, war das gut für die? Schlag mal auf, 2. Mose 14. Lesen wir mal Vers 30. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Und was passiert dann? Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Und sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Und ein Lied des Lobpreises. Das ist speziell zu diesem Anlass geschrieben worden. Das war großartig für die. Es war etwas sehr Besonderes. Ich denke, es wäre ähnlich bei Jesus, dass es für ihn als Mensch ein sehr, sehr großer Höhepunkt war. Eine öffentliche Bestätigung von Gott. Ich glaube, dass es ihm sehr, sehr gut getan hat, menschlich gesprochen. Und jetzt aber ist eben, würden wir so denken, oder? Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, richtig loszulegen. Oder? Ich meine, allen bekannt gemacht, ist öffentlich proklamiert. Jetzt ist Startsignal, oder? Predigen, Jünger machen, Wunder tun, alles, was er tun sollte, oder? Jetzt ist doch der Startschuss geblasen. Wir würden sagen, Jesus, die Gunst der Stunde ist da. Nutze sie. Was tut er? Vers 1, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt. Das ist sehr, sehr interessant. Wüste bedeutet Einöde, bedeutet Einsamkeit. In der Wüste kannst du lange unterwegs sein, ohne irgendjemanden zu treffen. Warum macht Christus das? Warum geht er in die Wüste? Wie gesagt, menschlich, strategisch, nicht schlau. Warum macht er das? Warum macht er das? Anders gefragt, warum geht ein Elia für 40 Tage in die Wüste? Wir wissen, er war damals deprimiert. Warum ist er nicht ans Mittelmeer gegangen? Mal ein bisschen entspannen. Warum ist er in die Wüste gegangen? Warum ist Mose für 40 Tage auf den Berg gegangen? Unten war Leben, war Gemeinschaft. Auf dem Berg war er erstmal allein. Aber um was zu tun? Was wollten sie beide? Gott suchen, Gott begegnen. Und das geschieht außerhalb von dem ganzen Trubel. Sie gehen bewusst, besuchen die Einsamkeit, um Gott zu suchen, um sich ihm zu nahen, um zu beten, um zu ihm zu rufen. Ich glaube, wir können gut annehmen, dass Jesus aus genau diesem selben Grund in die Wüste gegangen ist. Wisst ihr, wir sehen, dass Jesus immer, bevor er wichtige Schritte unternommen hat, dass er sich zurückgezogen hat. Lukas 6, könnt ihr mal aufschlagen. Lukas 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. War das ein wichtiger Schritt, die Apostel zu erwählen? Wenn wir ein bisschen durchgehen, wer später die Briefe schreibt und auf welcher Grundlage die Gemeinde gebaut wird, können wir sagen, es war sehr bedeutungsvoll. Ein sehr bedeutungsvoller Schritt. Hat Jesus das einfach so kurz aus dem Ärmel geschüttelt? Nein, er hat die Abhängigkeit, die Verbindung zu Gott vor so wichtigen Schritten intensiv gesucht. Intensiv. Wenn wir später schauen, Gethsemane, oder? Zieht er sich ganz bewusst zurück und betet und ringt und kämpft vor dem Wichtigsten von allen Schritten. Also es war etwas, wo wir bei Jesus, und wenn wir ein bisschen mehr, könnten wir mit Sicherheit noch viel mehr entdecken dazu. Aber es war ein Muster von Jesus. Und hier ist er direkt davor, wo er seinen Dienst beginnt. Ab Vers 12 und weiter, da fängt er an zu predigen. Fängt er an, durch das Land zu ziehen und seinen ganzen Dienst zu erfüllen. Bevor er das tut, zieht er sich zurück. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es ein göttliches Muss und eine göttliche Bestimmung hier gab, oder? Da heißt es nämlich, um von dem Teufel versucht zu werden. Also das bedeutet, Gott hatte das festgelegt. Gott hat festgelegt, jetzt ist der Zeitpunkt, dass Jesus geprüft, dass er versucht werden muss. Das bedeutet nicht, dass Gott der Ursprung der Versuchung ist, dass er die Quelle dessen ist, dass er Jesus versucht, in eine falsche Richtung zu führen. Das nicht. Aber er benutzt den Feind, um auch diese Dinge, um diese Dinge zu erreichen, dass diese Prüfung stattfindet. Wir sehen hier, wie Gott über allem regiert und nicht auf einmal passiert irgendetwas, Jesus geht und dann wird er überfallen, ganz unverhofft, und Gott sagt, oh, das, jetzt wollten wir Gemeinschaft verbringen, und jetzt kommt er dazwischen. Gott ist über dem allen, seht ihr das? Und Gott legt das fest und er führt durch den Geist. Aber nicht immer nur an den Jordan mit seinen Palmen, mit seinem Wasser, mit seinen Oasen. Das ist etwas, was wir auch durch die ganze Schrift hindurch sehen. Glaube, Vertrauen ist etwas, was erprobt wird, was geprüft wird. Es gibt keinen Glauben, den Gott im Menschen weckt und der dann wächst und der vor Gott das Ziel erreichen wird, der nicht erprobt worden ist. Das gehört unbedingt zu jedem Christen hier neben dazu. Was sagt Paulus, Römer 8, mittendrin, sagt er, wenn wir wirklich mitleiden, ja, dann werden wir mitherrschen. Jeder Glaube, der wird erprobt. Wir sehen das in ganz vielen Stellen, das ist jetzt nicht die Zeit. Genauso eben bei Jesus auch. Und übrigens bei dem ersten Knecht, bei dem ersten Israel, auch 5. Mose, gleich Kapitel 8 mal aufschlagen. Wie ich es schon dann und wann mal gesagt habe, Jesus oder Gott, sie hätten ganz klar eine gerade Palmenstraße von Ägypten ins gelobte Land bauen können, schnell mal. Oder es wachsen lassen, so. Kein Problem. Das Geringste. Aber warum? Warum das Ganze? Durch die Wüste. Schau mal, 5. Mose 8, Vers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst deinen ganzen Weg denken. Erinnere dich. 5. Mose ist ganz viel. Erinnere dich. Denke daran. Vergiss nicht. Und an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Wir haben gesagt, es ist für uns, auch wenn es jetzt so geschrieben wird, aus der Perspektive Gottes, ja, ist Gott gesessen und hat gesagt, oh, mal sehen, werden sie es machen oder werden sie es nicht. Ich will mal prüfen, um zu erkennen, was in ihrem Herzen ist. Weiß Gott, was in ihrem Herzen ist? Weiß. Wer ist derjenige, der eigentlich erkennen muss? Wir. Eigentlich ist es das Volk, die das lernen und die das erkennen müssen. Aber dazu dient diese Prüfung. Dazu dient diese Prüfung. Wir sehen, beim ersten Volk war es genau dasselbe. Und es war definitiv keine leichte Zeit, oder? Wir haben kurz ein Bild heute von der Wüste gesehen. Sieht nicht schlecht aus, gell? Wenn man auf dem warmen Sessel sitzt, wenn man den Bauch gefüllt hat, dann ist das ganz, ist das ein schönes Bild, so schöne Wellen da, Dünen. Das kann einem gefallen, ja? Manche können da richtig schöne Bilder daraus zaubern. Aber da selber zu sein und da selber durchzulaufen, ich weiß nicht, wie viel körperliche Entbehrungen ihr schon durchgemacht habt. Meine Generation und Jünger, wenig, fast gar nicht, ja? Körperliche Entbehrungen. Was ist das? Die älter sind, die haben mehr erlebt. Aber wir müssen uns das immer wieder neu vor Augen führen. Das war keine leichte Zeit für das Volk Israel. 3 Tage ohne Essen, ohne Trinken. Weißt du, dann Kinder mit dabei im Schlepptau. Du weißt manchmal, wie die Kinder drauf sind, oder wenn sie kein Essen kriegen. Das macht Freude. Das macht Freude. Aber wenn schon für das Volk das eine gewaltige Herausforderung war, viel, viel mehr für Christus, oder? Habt ihr es wahrgenommen? Mit Sicherheit. TS4. Da könnt ihr Finger drin lassen, wenn ihr wollt. Lesezeichen. Ich bin 2-3 Lesezeichen immer mitnehmen. Ist immer gut ausgerüstet. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Also es war, wir sehen, Christus hatte Hunger und es ist so gelinde noch geschrieben, ja. Da hat er Hunger gehabt. Und ich glaube, auf der einen Seite natürlich hat er sich bewusst entschlossen zu fasten und seinen Fokus auf Gott zu richten. Ja, sicher. Ich sage aber auf der anderen Seite brauchst du auch, wenn du in die Wüste gehst, das dir nicht sehr stark vornehmen, um zu fasten. Du wirst fast automatisch fasten, ja. Weil es gibt halt so gut wie nichts. Wenn du mal was findest, hast du Glück gehabt. Also ich meine, es sind 40 Tage, wo Jesus Hunger gelitten hat und wo er in einem Zustand ist. Wir denken so, ja, es gibt vielleicht so, ich weiß nicht, welche Kinderbibeln ihr gehabt habt, manchmal so ein Bild, ja, Jesus sitzt so auf dem Stein und dann kommt der Versucher und prüft ihn, ja, und Jesus so schön, ja, gewaschen, alles. Ich glaube nicht, dass er so aussah nach 40 Tagen. Er war am Boden, er war körperlich am Boden. Er war am Ende körperlich. Er war Mensch. Er ist nicht über alles drüber geflogen. Wir sehen, Jesus hat geweint, er hat gelacht, er hat Hunger, er hat Durst gehabt. Am Kreuz hat Durst gehabt. Und er war versuchbar. Das ist alles, wir dürfen das nicht vergessen. Hebräer 4. Hebräer 4 sagt der Schreiber so, Vers 15, kennt ihr auch? Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Seht ihr, was unsere Schwachheiten sind? Genau das, Bedürfnisse. Alles, was wir menschlich brauchen. Und sie sagt, wir haben nicht einen, der hoch oben über allem steht und der nicht weiß, wovon er redet. Weil ich weiß nicht, ob ihr schon so Situationen hattet. Ja? Ihr habt jemand von euch vor euch, der völlig etwas anderes an Leid erlebt habt, als ihr erlebt habt. Und du merkst, wenn du das nicht selber durchlebt hast, ich meine, bei Gott ist es anders. Er sieht und weiß alles. Ja? Deswegen ist es eine Ermutigung für uns, wie er es erst recht nachvollziehen kann. Aber ihr wisst, wie stark wir begrenzt sind. Wenn wir das dasselbe nicht erlebt haben, den anderen zu verstehen, den anderen nachzuvollziehen, dann haben wir völlig unsere Grenzen. Aber hier heißt es sogar über Christus als Ermutigung für uns, der sowieso alle Dinge weiß. Aber wie viel mehr wird das verstehen, wenn er dasselbe durchlitten hat, wenn er dasselbe durchgangen ist? Schaut mal, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Dann kommt die Sonne, dann geht die Sonne auf, doch ohne Sünde. Ein herrlicher, herrlicher Vers. Und doch gab es aber auch bei Christus einen wesentlichen Unterschied, oder? Er war vollkommen Mensch, aber was war er auch? Er war Sohn Gottes. Und wisst ihr, der Teufel ist gerissen. Seht ihr, dass er seine Versuchung genau darauf angepasst hat? Schaut es euch an. Vers 3, und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Das passt 100% auf Jesus, weil es seine Menschlichkeit voll im Blick hat und seine Bedürfnisse und seine Begrenztheit als Mensch. Und weil sie trotzdem sein Gottessohnschaft, dass er Gott ist, das wird mit berücksichtigt. Er sagt, schau mal, was für Potenzial du eigentlich hast, was für Möglichkeiten du eigentlich hast. Aber worin, ich weiß nicht, ob ihr diese Frage gestellt habt, ja, das ist, worin besteht eigentlich genau die Versuchung? Weil Jesus ist doch Matthäus 14 und 15, Speise der 5000 und 4000, hat er nicht selber Brot vermehrt, als Bedarf da gewesen ist? Hat er ja gemacht, oder? Ist das grundsätzlich verkehrt? Dürfte Jesus das auf gar keinen Fall machen, Brot herzustellen? Also ich denke, unter gewissen Umständen wäre es kein Problem gewesen, oder? Das sehen wir. in den Evangelien sehr, sehr deutlich. Worin besteht die Versuchung hier in dem ersten? Und ich sehe drei verschiedene Punkte, worin diese Versuchung besteht. Das erste ist, dass er den Fokus von... Warum ist Jesus in die Wüste gegangen? Aus Versehen hat er sich verirrt? Nein, er ist bewusst dorthin gegangen. Er ist in die Einöde gegangen, in die Einsamkeit, um Gott zu suchen, um für seinen Dienst vorbereitet zu werden. Das sehen wir auch in seiner Antwort, wenn er sagt, ich lebe aus jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Das ist mein Ziel. Das ist das Erste. Der Satan, der rückt Jesu körperliches Bedürfnis in den Vordergrund. Er sagt, schau mal, du hast saumäßig Hunger, gell? Du hast so Hunger. Aber es ist so leicht. Es ist so leicht. Zack, und es ist vorbei. Das ist das Erste. Also er lenkt den Fokus weg von Gott und auf das Äußere, auf die äußeren Umstände, auf seine Not, auf seine Bedürfnisse, auf das, was ihn jetzt schmerzt, was ihn jetzt unter Druck setzt, was ihn körperlich zu schaffen macht. Das ist das Erste. Sein zweites Ziel, seine zweite Absicht ist, Gottes Wort zu untergraben. Wisst ihr, was untergraben ist? Wenn man viel wegschafft, einen Untergrund, dann stürzt es zusammen. Er versucht, das abzuschöpfen, damit das Vertrauen in das Wort Gottes aufgelöst wird. Habt ihr es gelesen in Kapitel 3, Vers 17? Nochmal, lasst uns lesen. Siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn. Okay? Hat Gott es öffentlich klar gemacht, ob Jesus Gottes Sohn ist oder nicht? Hat ganz klar und deutlich. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen bin. Was sagt er jetzt, der Teufel? Solltest du tatsächlich Gottes Sohn sein? Seht ihr? Das gleiche wie Genesis 3, Vers 1, oder? Sollte Gott gesagt haben. Hat Gott wirklich gesprochen? Hat er wirklich gesagt, du sollst von allen Bäumen nicht essen? Das ist immer das Vertrauen, das ist der erste Angriff vom Feind, zu vertrauen und auf das Wort wegzuziehen, abzugraben. Und was ist die Gegenreaktion von Jesus? Es steht geschrieben. Es ist genau das Gegenteil, was Jesus dem gegenüber hält. Wie wunderbar. Also schaut, Gott hat zwar öffentlich proklamiert, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Feind so zu ihm gesprochen hat. Ich sage nicht, dass es so war, aber ich kann mir vorstellen, ja, Gott hat zwar öffentlich proklamiert, aber schau dich an. 40 Tage schon. 40 Tage schon hungerst du hier? Und Gott versorgt nicht. Sein Volk damals hat er versorgt mit Wasser, mit Brot, mit allen Dingen. Und du musst hungern? Bist du sicher, dass du Gottes Sohn bist? Versucht, Selbstmitleid und Zweifel an Gottes Güte zu wecken. Das gleiche, was er bei Adam und Eva auch gemacht hat, oder? Gott will nicht, dass ihr glücklich seid. Gott will nicht, dass ihr wisst. Gott will nicht, dass ihr seht. Vernachlässigt dich. Er versucht, Gottes Wort und Gott selbst in ein negatives Licht zu ziehen. In ein dunkles Licht. Was ist das Dritte, was er tut? Also wir haben gesehen, das Erste, er lenkt den Blick weg auf seine irdischen Bedürfnisse, auf seine Begrenztheit und auf das, was er braucht. Das Zweite, dass er das Vertrauen in Gottes Wort untergräbt und dass er Gott in ein schlechtes Licht stellt. Und das Dritte, versucht er, und das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, hier, das Dritte, er versucht, Jesus aus der vollkommenen Abhängigkeit von Gott herauszuziehen. Du kannst selber. Du brauchst Gott nicht. Du kannst doch selber, oder nicht? Mach so und fertig. Hat Satan dieselben Worte nochmal durch den Mund seiner Werkzeuge Jesus gegenüber ausgesprochen? Wenn ich schon so frage, ja. Wo? Ja, genau. Das ist Lukas 23, lass mal aufschlagen, Vers 37. Vers 36. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie ihn zutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Hilf dir doch selbst, du kannst es doch. Und hätte Jesus es können? Ohne Zweifel, oder? Hätte er die Steine zu Brot machen können? Ohne Zweifel. Hätte er vom Kreuz herabsteigen können? Ja, ohne Zweifel. Aber was ist die Versuchung? Was ist das Problem? Worum geht es? Sich aus der Abhängigkeit, aus der Bedürftigkeit von Gott herauszulösen und sich selbst zu helfen. Das ist das Problem. Das ist das Problem, worum es hier geht. So, jetzt wäre es spannend zu fragen, wie hätten wir darauf reagiert? Ablenken, wie leicht sind wir abzulenken durch unsere körperlichen Bedürfnisse? Wir richten einen Fastentag ein. Wie intensiv seid ihr mit eurem ganzen Herzen bei Gott und sagt, Essen? Wisst ihr, Wahnsinn. Wie leicht werden wir durch das, oder verletzen uns, oder es schmerzt, oder es ist müde, oder was auch immer. Wie hätten wir reagiert? Und ich erinnere, Jesus ist in einem desolaten Zustand, körperlich. Was wäre mit uns? Hätten wir Zweifel an Gott gehabt? Nach so einer Durststrecke des Leidens? Wie stark steht der Glaube, wenn er geprüft wird? Aus uns heraus nicht viel, nicht lange, nicht viel. Wie oft? Warum? Wie oft? Hätten wir uns selbst geholfen, wenn wir gekonnt hätten, ihr Lieben? Wenn du alle Macht hättest, zack, den Schalter umzulegen. Ja, natürlich. Warum nicht? Wie herrlich und wie wunderbar ist Jesu Reaktion, oder? Es ist absolut erstaunlich. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Und es ist so passgenau, oder, dass er genau diese Stelle verwendet, die schon für den ersten gegolten hat. Und wo er sagt, das hat er nicht. Völlig zwecklos. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Die Stelle, die mir immer dazu in Sinn kommt, ist Johannes 4, wo die Jünger gehen, Brot zu kaufen. Und dann kommen sie zurück zu ihm. Und sagen, ja, Meister, jetzt isst doch. Was sagt er? Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Meine Speise ist, den Willen Gottes zu erfüllen. Das brauche ich, um zu leben. Das ist meine Luft, um zu atmen. Nicht in erster Linie Brot. Das braucht der Mensch, ja, aber es ist zweit, es ist drittrangig für Christus. Es ist Wahnsinn. Nach 40 Tagen. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das hätte damals schon das Volk Israel lernen sollen. 5. Mose 8, Vers 5, daraus ist es zitiert. Wenn ihr den Finger noch drin habt, dürft ihr es gerne nochmal aufschlagen. Ansonsten zitiere ich es nur ganz kurz. Ab Vers 3 können wir weiterlesen, bis Vers 2 hatten wir gelesen. Der demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest, das deine Väter nicht kannten, um dich zu erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Was sollte Israel damals durch den Gang in der Wüste lernen? Das, was sie in erster Linie brauchen, sind nicht ihre körperlichen Bedürfnisse, nicht Gesundheit, es ist nicht Essen, ist nicht ein bequemes Bett, was auch immer. Was sie jetzt in erster Linie brauchen, ist der Herr, ihr Gott selbst, sein Wort. Wer hatte es gelernt gehabt? Jesus. Der Christus, perfektes Spiegelbild zu unserem totalen Versagen. Wie wunderbar. Die zweite Versuchung in Vers 5 und Vers 6. Darauf heißt es, nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, hält den Finger richtig da drauf, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben. Du hast ja selber gesagt, es steht geschrieben. Also, es steht geschrieben. Er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich mit der, auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Wir haben gesehen, der Reinhard hat uns damals gezeigt, wie dieser Psalm, den er zitiert, tatsächlich über Christus spricht. Es steht ja geschrieben. Du weißt es sogar bei dich, gell? Also. Was ist das? Was ist hier das Problem? Wie wir gesagt, wie wir gesehen haben, waren diese Tage, diese 40 Tage kein Zuckerschlecken für Jesus. Es war eine wortwörtliche Durststrecke. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es ihnen vielem ging wie dem Volk Israel damals auch. Dass Gott nicht immer da war und ihm immer jede Gewissheit geschenkt hat, dass er Gott wirklich suchen musste, dass er alleine oft war, sich alleingelassen fühlte vielleicht. Ich weiß es nicht zu 100%, aber aus dem, was wir hier in diesem Abschnitt lesen, liegt das sehr, sehr nahe. Es war auch geistlich, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich, eine Durststrecke. Eine Durststrecke. Und was ist gerade in Krisenzeiten, wenn wir das Volk Israel beobachten, wie haben sie in diesen Krisenzeiten reagiert? Was war das, was dann herausgesprudelt ist aus ihnen? Rebellion. Auflehnung gegen Gott und seine Wege, sogar dass sie Gottes Existenz in Frage gestellt haben. Ist es überhaupt, dass Gott lebte denn wirklich? Er hat sich damals gezeigt, aber wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Das ist das, was natürlicherweise aus dem Menschen herauskommt. Und der Satan, der stellt jetzt Jesus ganz bewusst in eine Situation hinein, wo er sagt, komm, test es, probier es. Schau, und du hast eine Verheißung, auf die du dich berufen kannst. Teste, ob Gott wirklich da ist, ob er wirklich eingreift, ob er sein Wort wirklich hält. Stütze dich hinab. Er hat gesagt, er wird dich bewahren, dass du nicht stolperst, dass du deinen Fuß nicht anstößt. Und der Satan ist schlau, er benutzt das Alte Testament, oder? Um Jesus zu überzeugen. Er ist schlau. Und lasst uns da nicht wundern, ihr Lieben. Wir denken immer, der Satan kommt immer mit dem genauen Gegenteil von dem, was Gottes Wort ist, oder? Er kommt immer mit dem, was ganz weit entfernt ist und ganz weit weg. Nee, er kommt mit dem, was ihm sehr, sehr ähnlich sieht. Was ihm sehr ähnlich sieht. Zum Verwechseln manchmal. Er kommt mit dem Wort Gottes selber. Als ein Engel des Lichts. Das ist das. Und ich würde uns wirklich bitten, dass wir nicht den Satan unterschätzen. Und selbst nicht überschätzen. Ich weiß nicht, wie ihr diese Versuchungen lest. Früher dachte ich, was ist das Problem eigentlich? Ja, gut, das erste ist ein bisschen komisch. Das zweite, was ist das für eine Versuchung, da schön drunter zu springen? Ja, spring halt. Oder dann lass es sein, ist ja nicht schwer. Keiner zwingt dich doch da runter zu springen. Oder das dritte ist dann, denken wir, das ist ja lächerlich, oder? Sagt der Satan, jetzt komm, fall vor mir nieder. Ja, offensichtlicher geht es ja nicht, oder? Also, wir denken, dass der Satan blöd ist, aber glaubt, er ist nicht blöd. Wir werden es gleich sehen in der dritten Versuchung. Er ist nicht blöd. Lass uns zusehen, dass wir uns nicht übertölpeln lassen. Es ist ernst. Und aus uns heraus, glaub mir, es ist chancenlos. Chancenlos. Gut, dass wir nicht auf uns selbst gestellt sind, ihr Lieben. Gut. Das will ich euch nicht sagen. Aber preisen wir Gott, dass wir Jesus haben. Wie gut aber, dass er in Christus nicht den geringsten Raum findet. Dass er in Christus nicht den geringsten Anhaltspunkt findet. Denn Jesus weiß, was in seinem Wort geschrieben steht. Und er weiß, dass sein Volk damals oft genug Gott auf die Probe gestellt hat. 2. Mose 17, Wasser aus dem Felsen und so weiter. Ist genau das die Rede davon. Dass sein Volk ihn geprüft hat, in diesen Krisenzeiten gesagt, wer weiß, ob Gott da ist. Soll er doch ein Zeichen aus dem Himmel uns geben? Soll er doch ein Wunder bewirken? Dann werden wir glauben. Was war mit den Pharisäern? Geb uns ein Zeichen aus dem Himmel. Dann glauben wir. Aber das ist eben Christi unerschütterliches Vertrauen in Gottes Zusagen. Anstatt dass er Gott auf die Probe stellt, bleibt er in dieser Abhängigkeit drin, bleibt er völlig in Gottes Willen. Lässt er sich nicht, es ist wiederum ein Versuch, ihn aus der Abhängigkeit Gottes herauszuführen und sagen, teste Gott, probier es aus, ob es wirklich stimmt, aus dir selbst heraus. Ja, das ist immer die Frage, ja, was wäre passiert, wenn, ja, aber das ist, ich habe mir diese Gedanken auch gemacht, ja, wenn er tatsächlich dann gestorben wäre, was auch immer. Es ist eine Falle, mit Sicherheit auch. Aber das ist das Wichtige eben, dass er in Christus diesen Anhaltspunkt nicht findet und dass Christus sagt, nein, ich werde Gott nicht versuchen, ich werde nicht auf die Probe stellen, ich werde nicht zulassen, an Gott zu zweifeln, an seiner Existenz zu zweifeln. Ich muss es nicht testen. Ich vertraue auf seinem Wort, was geschrieben steht. Das reicht mir. Ich muss Gott keine Probe, keinem Test unterstellen. Und dann eben die größte und die stärkste Versuchung hier in Vers 8. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt, ihre Herrlichkeit, und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfallen mich anbeten willst. Wie gesagt, denken, das ist einfach. Aus unserer Perspektive, aus unserem Stuhl hier, ja, ist einfach. Aber wir wissen nicht. Der erste Fehler ist es, wie gesagt, Satan zu unterschätzen, da müssen wir sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Satan kannte Jesus sehr, sehr genau, und er wusste, dass ihm eine Belohnung zugesprochen worden ist. Schaut mal mit mir in die Psalmen ganz kurz hinein. Psalmen 110, kennt ihr mit Sicherheit diesen Vers? Und Jesus wusste das. Schau mal, Hebräer 12, Vers 3 heißt es, nur als kurzes, bis ihr aufgeschlagen habt, heißt es, dass er das alles erduldete wegen der vor ihm liegenden Freude. Das war sein Ziel. Okay. Psalm 110, Vers 1. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Was bedeutet es nochmal, zur Rechten Gottes zu sitzen? Alle Macht und alle Herrlichkeit zu haben. Das ist der höchste Platz. Gott selber den Platz streitig machen, sozusagen, also dem König, wenn du sagst so, den König selber den Platz streitig zu machen, nein. Aber der rechte Platz, was haben die begehrt? Johannes, Jakobus, haben begehrt den rechten Platz. Warum? Weil der Höchste ist, unterhalb von Christus, ja. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tag deiner Macht. Alles gehört dir, ja. In heiliger Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Das ist eine Zusage, dass er herrschen wird, dass ihm das alles zufallen wird. Psalm 2, wenn ihr schnell seid, könnt ihr es mit aufschlagen. Psalm 2. Da heißt es in Vers 8, fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Hatte Jesus eine Verheißung gehabt, dass er es kriegt? Ja, hat er gehabt. Na, aber nicht auf diese Weise. Was ist jetzt worin besteht jetzt diese Versuchung hier? Also Satan als, und so wird er uns genannt in 2. Korinther 4,4, Gott dieser Welt, Johannes 12, 38, Fürst dieser Welt, wie öfter noch kommt das in Johannes vor, er ist der Herrscher der Luft in der aus der Finsternis, Epheser 2 ist das, Vers 2. Also er ist der Herrscher dieser Welt und in einem gewissen Sinne unterhalb von Gott. Wir wissen, Gott herrscht über alle Dinge. Aber er hat, weil diese Welt unversöhnt ist mit Gott und der Rebellion lebt, hat er eine gewisse Herrschaft. Und er sagt, ich gebe es dir alles ab. Fall nur nieder vor mir. Bete mich an. Die Versuchung dabei ist, dass der Weg, den Satan ihm vorschlägt, der viel, viel, viel einfacher ist, oder? Wie viel ist es, kurz hinzufallen und anzubeten? Steht hier, ich meine so, mach's halt kurz, oder? Was bedeutet der andere Weg? Was bedeutet der andere Weg? Wir müssen immer wissen, dass Jesus das vor Augen hatte. Er trifft sich mit Mose und Elia, um seinen Ausgang zu besprechen, den er in Jerusalem nehmen wird. Er hat das völlig vor Augen gehabt. Er ist nicht so, ja, was wird wohl auf mich zukommen, wenn ich nach Jerusalem gehe? Er wusste genau Bescheid. Und er musste eine Wahl treffen. Gehe ich den Weg durch das allertiefste Leid, um dorthin zu kommen? Oder mache ich jetzt so ein kleines Ding da? Um eine vergängliche und kurzsichtige Herrschaft vielleicht zu erlangen. Es ist ein Angebot des leichten Weges, des bequemen Weges, der schnellen Abkürzung. Und ich glaube, dass erst wenn wir eine Ahnung haben, was tatsächlich auf Golgatha passiert ist, dass wir nachvollziehen können, wie schwer diese Entscheidung Jesus gefallen ist. Erst wenn wir nach Gethsemane gehen und sehen, wie Jesus in Angst gebetet hat, wie es für ihn das Allerschlimmste, das Grausamste war, von Gott verflucht und verstoßen zu sein. Dann können wir anfangen zu verstehen, was es bedeutet hat für Jesus. Glaubt nicht, dass es eine leichte Sache war. Glaubt es nicht. Glaubt es nicht. Studiere das Kreuz, um diese Versuchung zu verstehen. Um das Gewicht zu spüren. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Matthäus 4. Dies alles will ich dir geben, sagt Satan. Und Vers 10, da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und dir an ihm allein dienen. Jesus steht fest, wie du dir es nur vorstellen kannst. Jesus, wie ein Felsen unverrückbar steht. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Felsen kennt aus dem Urlaub oder wo auch immer. Der steht immer an derselben Stelle. Selbst der Strand, der verändert sich ja durch die ganzen Stürme und alles, aber der Fels, er steht. Es ist so wunderbar und herrlich zu sehen, dass Christus so fest steht, wie man es sich überhaupt nur denken kann. Wisst ihr, das ist die Botschaft, die ich euch mitgeben will. Was ist das für eine Botschaft? Jesus steht fest. Wisst ihr, was das für eine Botschaft ist? Das ist die Botschaft. Wisst ihr, was Jesus getragen hat? Warum? Für wen hat er das? Für wen ist er in die Wüste gegangen? Für wen hat er das erduldet? Hat er das nötig gehabt? Nein, für dich hat er das gemacht. Für dich. 2. Korinther 5, Vers 21. Kennt ihr sehr gut. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zu Sünde gemacht. Das heißt, durch die Strafe, die er getragen hat, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hast du dein eigenes Versagen vor Augen? Hast du dir schon manchmal vorgenommen, zu sagen, heute will ich nicht sündigen? Oder ich denke, wir alle, wir haben, oder viele von uns haben ja schon ein wirklich Wegstrecke gemacht als Christen durch dieses Leben hindurch. Kennt ihr euer Versagen? Kennt ihr euer permanentes Versagen? Wisst ihr, wie begrenzt unser Wille ist? Wisst ihr, wie begrenzt unsere Kräfte sind? Total. Bis ans Limit. Wisst ihr, was das Wichtigste ist, was wir hier begreifen können? Sicher, viele, viele Dinge, die wir hier lernen können von Jesus. Ja, das Wichtigste, was wir begreifen, er steht. Und er steht für mich. Oh, wie gut, dass wir diesen Felsen haben. Wie gut, dass wir wissen dürfen, selbst wenn mein Versagen immer, bis an mein Lebensende immer noch bleiben wird. Er steht und an ihm allein mache ich meine Hoffnung fest. Ich hoffe, dass es für euch zu einem Trost werden darf. Will ich euch ermutigen, wenn Jesus euch etwas bedeutet, wenn ihr dankbar seid, sagt es ihm. Sagt es ihm. Hat er es nicht verdient, was er sich alles auf sich genommen hat, es nicht verdient, dass wir ihm Danke sagen dafür. Oh, lass uns das tun. Herr, was wäre mit uns gewesen? Was wäre mit uns gewesen, wenn dein Fuß einen Moment hätte angefangen zu wanken und einzuknicken? Herr, was, wenn du in einem Moment auf deine Bedürfnisse mehr geachtet hättest als auf die Abhängigkeit zum Vater? Was, wenn du
diese Rebellion Raum gelassen hättest für einen Moment? Was, wenn du den leichteren Weg gewählt hättest? Es ist für uns unvorstellbar. Wir müssten selber unsere ganzen Schuld vor dir auftreten. Das ist hoffnungslos. Wir würden verbannt werden auf Ewigkeit. Ich will dich darum bitten, Herr, dass wir die Herrlichkeit und die Größe sehen dürfen, die du hier gezeigt hast. Und dass wir umso lieber und umso freiwilliger unsere ganze Hoffnung auf dich werfen. Zeit und in Ewigkeit, in guten Tagen, in schwierigen Tagen, in Freude, in Versuchung. Schenk du das, Herr. Wir preisen dich. Wir preisen dich, den Felsen. Amen.